Vielen Dank für die Einladung. Eben, mein Name ist Katharina Bernardi. Ich arbeite in Wiener Neustadt und ich bringe heute zwei Fälle, zwei Case Reports aus unserem Krankenhaus, die wir behandelt haben. Ein paar Fakten zu unserem Krankenhaus. Für die, die in Wien oder in der Nähe von Wien arbeiten, ist Wiener Neustadt sicher ein Begriff. Wir sind 50 Kilometer südlich von Wien, haben ca. 900 Patientenbetten, 14 Abteilungen, 5 Institute und ich arbeite an der zweiten internen Abteilung. Unser Schwerpunkt besteht in Kardiologie, Nephrologie und wir haben auch eine Intensivstation. Wir haben 7 Intensivbetten, 10 Überwachungsbetten und wir betreuen Patienten mit respiratorischen Problemen, COPD, Pneumonie, nicht invasiv, invasiv beatmet, mit akutem Nierenversagen nach Myokardinfarkt. Was wir nicht haben in unserem Zentrum, auch nicht an der Anästhesie, ist eine ECMO. Gut, fangen wir gleich mit dem ersten Fall an. Das war Anfang Februar, da hat ein junger Patient, Anfang 30, unsere Notfallambulanz aufgesucht. Das war wieder mal abends. Was zu erheben war, waren keine relevanten Vorerkrankungen. Er raucht regelmäßig, er trinkt regelmäßig Alkohol und er erzählt uns, dass er einen grippalen Infekt vor circa einem Monat gehabt hat. Was waren jetzt seine Symptome? Er hatte Palpitationen seit ungefähr 4 Tagen. Tachykardie, ein Hitzegefühl, war sehr unruhig und war auch insgesamt hat hyperventiliert. Und sein Vater ist ein praktischer Arzt und der hat ihm schon Beta-Blocker für die Tachykardie verschrieben, was eigentlich keinen Effekt gehabt hat. Von den Vitalparametern war er normotherm, war Tachykard 150 bis 70, 170 Frequenz, sonst vom Blutdruck her stabil, also normale Blutdruckwerte, hat hyperventiliert und war kaltschweißig. Wir haben eben Laborwerte abgenommen, einen venösen Astrup und ein restliches Blut ins Labor geschickt, der pH normal, also venös, das Laktat leicht erhöht, Hämoglobin normal und die Nierenfunktion eingeschränkt, Krea bei 1,4, GFR 49, PUN 23 und was natürlich auch auffällig war, ein NT-proBNP von über 8000. Das Troponin D auch leicht erhöht und CK und Myo eigentlich im Normbereich. Er hat auch nie keine AP-Beschwerden angegeben, keine Schmerzen, aber eben Palpitationen. Wir haben in unserer Notfallambulanz dann ein Echo gemacht und der Kollege hat eine normale Linksventrikelfunktion beschrieben, wobei man sagen muss, bei einer Frequenz von 160 ist das doch recht schwer einzuschätzen. Gut, wir haben weiter sein EKG geschrieben. Man sieht eben schmale QRS-Komplexe, arrhythmisch, soweit keine Erhebungen, eine verzögerte R-Progression, ein tachykardes Vorhofflimmern. So, jetzt stehen Sie da, es ist 9 Uhr abends oder 19 Uhr. Und die Ambulanz ist bummvoll. Die Ambulanzschwester sagt, was machen wir jetzt mit dem Patienten? Adenosin geben oder Beta-Blocker verabreichen oder kardiovertieren gleich oder Sedaconon geben. Also Adenosin macht in dem Fall keinen Sinn. Es ist keine rhythmische Schmalkomplex-Tachykardie, keine Re-Entry-Tachykardie. Also es würde höchstens den AV-Knoten kurz blockieren und dann wieder beginnen. Beta-Blocker, ja, ist eigentlich eine Möglichkeit, hat sein Vater oder der praktische Arzt schon versucht, aber leider ohne Effekt. Kardioversion, der Patient hat schon seit mehr als 48 Stunden diese Beschwerden, ist nicht antikoaguliert, ist nicht nüchtern. Das heißt, man bräuchte zuerst einen Schluck Echo, bevor man das Ganze durchführt, was auch nicht jederzeit möglich ist. Und Sedaconon oder ein anderes Antiarrhythmikum sicher auch möglich, wenn man diverse Kontraindikationen sich überlegt. Was haben wir gemacht? Wir haben auch noch einmal einen Beta-Blocker verabreicht, 5 Milligramm, aber leider ohne Effekt. Und haben dann, weil wir nicht mehr warten wollten, 300 Milligramm Sedaconon verabreicht und den Patienten dann auf unsere Überwachungsstation aufgenommen. Und dann sind noch fehlende Laborbefunde eingetroffen. TSH nicht nachweisbar, T3, T4 erhöht, also eine manifeste Hyperthyreose. Und wir haben uns nur das gedacht, da eben Sedaconon eine Hyperthyreose induzieren oder sogar verschlechtern oder eine bestehende verschlechtern kann. Gut, Patient wurde auf die Überwachungsstation aufgenommen. Wir haben ihre Nattropfen, also Perchlorat verabreicht, eben um die die Jodaufnahme in die Schilddrüse zu hemmen, Thiamazol eben, um die Hormonproduktion zu hemmen, Propranolol als Beta-Blocker, um die Konversion von T4 zu T3 zu hemmen und eben auch zur Frequenzkontrolle. Zusätzlich dann noch ein Esmolol als kontinuierlicher Perfuser, um das auch zu steuern besser, Prednisolon auch, um die Produktion und die Konversion zu hemmen. Wir haben ihn antikoaguliert mit niedermolekularen Heparin aufgrund des Vorhofflimmerns und Pantoprazol als Ulkusprophylaxe. Gut, wir haben dann noch weitere Untersuchungen gemacht. Eben im Röntgen hat sich schon ein doch prominenter, grenzwertiger Herzschatten gezeigt, keine Infiltrate, keine Stauung. Und am nächsten Tag haben wir einen Ultraschall von der Schilddrüse durchführen lassen und der hat dann eben Schilddrüsenlappen beidseits grenzwertig gezeigt und multiple echoarme Knoten im Rahmen oder im Sinne einer Struma multinodosa. Es waren auch die Antikörper für Thyroglobulin und TPO erhöht, TRAC waren unauffällig. Gut. So, im ersten Tag nach der Aufnahme ist es dem Patienten klinisch oder subjektiv besser gegangen. Er hat gesagt, er ist nicht mehr so nervös, es ist, geht ihm besser. Die Herzfrequenz war auch niedriger, aber immer noch Vorhofflimmern. Aber er hat immer wieder nach dem Essen erbrechen müssen und auch der Sauerstoffbedarf ist gestiegen. Und dann am zweiten Tag nach der Aufnahme kam es dann abends, also es ist immer abends, akut zu einer respiratorischen Verschlechterung, hat mehr Sauerstoff benötigt, ist dann, als er versucht hat, neben dem Bett aufzustehen, kollabiert, war kurz bewusstlos und war eben komplett zentralisiert, kaltschweißig, das Laktat war über 7, er hat hyperventiliert und wir haben noch einmal ein Echo gemacht und da hat sich dann eine hochgradig reduzierte Linksventrikelfunktion gezeigt und ein dilatierter linker Ventrikel. Also der Patient im kardiogenen Schock. Wir haben ihn auf unsere Intensivstation verlegt, intubiert und kardiovertiert und der Katecholaminbedarf war steigend und wir haben nicht gewusst, ob wir den Patienten hemodynamisch stabilisieren können und wie schon anfangs erwähnt, wir haben keine ECMO-Therapie im Haus. Deswegen haben wir das AKH angerufen, Station 13H3, um Übernahme gebeten, eben zur ECMO-Evaluation und glücklicherweise haben wir den Patienten noch in derselben Nacht transferieren können. Der Patient ist dann dort intubiert, sediert, hemodynamisch ja leidlich stabil angekommen, im Echo eben die hochgradig reduzierte Linksventrikelfunktion, im EKG keine Hebungen, aber negative Ts von V1 bis V6 und im Lungenröntgen auch Stauungszeichen jetzt und ein erweiterter Herzschatten. Was haben die Kollegen gemacht? Initial konservativ versucht zu stabilisieren, Levosimendan verabreicht, ACE-Hemmer, Herzinsuffizienztherapie. Laut endokrinologischem Konzil ist Thiamazol, Cortison, Irenat weiter verabreicht worden, wobei Cortison dann in einer Stoßtherapie verabreicht worden ist mit 250 Milligramm im Bolus und dann über 3 Tage 100 Milligramm und dann weiter reduziert. Am zweiten Tag nach der Aufnahme konnte man schon ins respiratorische Weaning gehen. Aufgrund von einer Pneumonie ist noch eine Antibiose mit Piptaz gestartet worden. Der Patient ist dann wacher geworden, war delirant, hat sich dann selber extubiert, ist dann aber mit Dextor und unter nicht-invasiver Beatmung zu stabilisieren gewesen. Aufgrund des Delirs und zur weiteren Abklärung ist dann noch ein CT-Thorax und Abdomen Thorax und Schädel durchgeführt worden. Im Gehirn war alles unauffällig, also keine Ischämie, keine Blutung, die großen Gefäße auch in Ordnung, keine Pulmonalembolie, im Bereich der Aorta auch keine. Nichts auffällig, die Koronargefäße auch normal, somit hat man sich noch einmal eine Koronarangiografie erspart und ein Thrombus im linken Herzohr und die eh schon klinisch beschriebene Pneumonie und die Pleuraergüsse. Es ist dann im weiteren Verlauf nochmal ein Echo gemacht worden mit weiterhin einer hochgradig reduzierten Linksventrikelfunktion und der Verdacht, beziehungsweise also mit einer prominenten Trabekulierung im Apex, mit einer AI1, restliche Echobefund war eigentlich unauffällig, also rechte Herzabschnitte unauffällig, keine MI, keine TI, kein Perikarderguss, der linke Vorhof leicht vergrößert und es bestand nun der Verdacht auf eine Non-Compaction Kardiomyopathie versus eine dilatative Kardiomyopathie. Zur weiteren Abklärung ist dann noch ein Herz-MR gemacht worden und das hat dann eine dilatative Kardiomyopathie bestätigt. Myokarditis ist dann auch im Endeffekt ausgeschlossen worden, kein Late Enhancement gewesen und die Pumpfunktion dann auch etwas besser schon beschrieben. Wie ist es dann weitergegangen? Also nach 9 Tagen konnte der Patient auf die Überwachungsstation verlegt werden. Das Delir war dann besser, Thiamazol konnte reduziert werden und nach 15 Tagen, nach initialer Aufnahme bei uns im Haus, konnte er entlassen werden, eben mit folgender Therapie, also mit Antikoagulation, mit Herzinsuffizienztherapie und dem Thiamazol. Ich habe den Patienten jetzt ungefähr vor einem Monat im Rahmen der Recherche für diesen Case Report angerufen und gefragt, wie es ihm geht, und es geht ihm jetzt mittlerweile wieder gut. Er hat Mitte März wieder zu arbeiten begonnen. Er geht regelmäßig zum Internisten, zum Kardiologen, hat gemeint, die Linksventrikelfunktion habe sich wieder annähernd erholt und auch die BNP-Werte sind jetzt normal. Das TSH oder beziehungsweise T3, T4 waren relativ bald wieder im Normalbereich, aber das TSH war eigentlich bis zuletzt nicht nachweisbar. Bei der letzten Kontrolle, jetzt Anfang Oktober, war das aber auch im Normalbereich. Er ist in der Zwischenzeit nicht stromektomiert worden. Gut. Also es ist halt immer die Frage, war es die Hände, war es das Ei, war es zuerst die Hypothyreose und dann die Tachymyopathie, oder hatte er vorher schon eine Kardiomyopathie und hat die Hypothyreose das Ganze klinisch verschlechtert? In dem Fall glaube ich, dass es eben die Hypothyreose bzw. thyreotoxische Krise war, die dann die Tachymyopathie verursacht hat. So viel zum ersten Fall, das ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Hier kommen wir zum zweiten Fall, der doch schneller und akuter und doch etwas dramatischer verlaufen ist. Auch eine sehr junge Patientin, 32 Jahre alt, sucht am 3.3.17 um 0 Uhr, also mitten in der Nacht, die chirurgische Ambulanz auf. An Vorerkrankung ist auch wieder nichts zu erheben, also sie ist sonst immer gesund gewesen, aber in letzter Zeit hat sie vermehrt Kopfschmerzen gehabt. Keine Vormedikation, außer hin und wieder mal ein Schmerzmittel. Und ihre aktuellen Beschwerden sind jetzt, dass sie seit 12 Uhr mittags massive Schmerzen rechts abdominell hat, beziehungsweise rechte Flanke. Und sie berichtet noch so nebenbei, ja, vor einem Monat ungefähr ist sie gestürzt über die Stiegen zu Hause und damals war es aber nicht so schlimm und deswegen ist sie auch nicht zum Arzt gegangen und hat sich das nicht anschauen lassen. Ja, es werden Befunde erhoben, Blutdruck, EKG. Es ist damals leider so schnell gegangen, ich habe beim Erheben gar keine Befunde bei uns im System gefunden, weil der Blutdruck war eben entgleist 180 zu 100 und es hat eine Sinustachykardie gehabt bis 170 pro Minute und im initialen Labor eben eine Leukozytose, eine Thrombozytose HB normal und eine eingeschränkte Nierenfunktion, CREA 2, GFR 34 und auch eine Hyperglykämie und einen auffälligen Harnbefund, also eine Albuminurie und eine Hämaturie. Die Kollegen denken an Nierenkolik, machen ein CT-Abdomen ohne Kontrastmittel und ja, man sieht es vielleicht da irgendwie, da ist was. Die rechte Niere schon nach Kaudal verdrängt und unser Radiologe hat dann eben eine weichteildichte Masse beschrieben und den Verdacht auf eine Blutung im Bereich der rechten Nebenniere, ansonsten keine Auffälligkeiten. Das war um 2 Uhr in der Nacht. Die Patientin wird dann um 2.30 Uhr auf die urologische Normalstation aufgenommen. Erhält Unasyn als Antibiose, erhält eine also Thromboseprophylaxe. Herzfrequenz ist weiter 170 pro Minute und der Arzt dort vor Ort verordnet Paracetamol für die Schmerzen und Belog eben für die Herzfrequenz und dann ist die Herzfrequenz nur mehr 150 und ja, so geht das über die Nacht noch gut, aber um 7 Uhr in der Früh verschlechtert sich dann der Allgemeinzustand. Die Patientin wird tachykard, hat Atemnot, braucht Sauerstoff und das Metim wird gerufen. Unter 15 Liter Sauerstoff in dem Astrup hat sie eine respiratorische Partialinsuffizienz, PO2 nur bei 60, sie hyperventiliert, versucht dann noch irgendwie Luft zu bekommen, Laktat ist auch erhöht bei 3,7 HB normal und es kommt der Anruf an unseren Intensivdienst mit der Bitte um Übernahme. Und die Patientin wird dann um 8.15 Uhr bei uns aufgenommen. In dem Zustand ist sie noch wachorientiert, aber extremst gestresst, dyspnoisch, 170 Frequenz weiterhin Blutdruck entgleist, im Lungenödem, klinisch Distanzrasseln und wir starten mit einer nicht-invasiven Beatmung mit 1,0-FiO2. Versuchen sie darunter zu stabilisieren. Sie erhält dann von uns Lasix, Morphin, Beta-Blocker. Und es treffen dann noch die Befunde ein, die wir die die Kollegen vom Medteam vorher abgenommen haben, noch auf der Normalstation. Also da passt was nicht. CK, also Herzfermente massiv erhöht, BMB erhöht und im Bedside-Echo, das wir dann auf der Station gemacht haben, eine höchstgradig reduzierte Linksventrikelfunktion, Wandbewegungsstörungen, die haben wir nicht wirklich beurteilen können. Wir haben nur gesehen, es dürfte keine Rechtsherzbelastung gegeben haben und auch keinen Perikarderguss. Gut, leider unter nicht-invasiver Beatmung lässt sich die Patientin nicht stabilisieren. Sie ist total unruhig, fängt an zu erbrechen, ist im Lungenödem, hat Schaum vor dem Mund und wir intubieren sie um 8.30 Uhr. Die Tachykardie hält an, nur jetzt wird sie eben hypoton. Und wir müssen mit Adrenol starten, versuchen noch die Herzfrequenz irgendwie in den Griff zu bekommen, geben Adenosin, Sedacaron, Esmolol ohne Erfolg, die Tachykardie zu bremsen. Und die Patientin wird dann um 8.45 Uhr reanimationspflichtig mit einer pulslosen Tachykardie. Wir rufen noch im AKH an, aber wir sehen dann schnell ein. Wir haben bei uns im Haus keine ECMO-Therapie, wir konnten die Patientin oder können die Patientin nicht stabilisieren und die Patientin verstirbt dann am Ende um 9.45 Uhr an unserer Intensivstation. An was haben wir differenzialdiagnostisch gedacht? Also ich habe die Elektrolyte jetzt nicht gezeigt, das war alles normal, das Kalium war in Ordnung, sie war nicht hypotherm, also wir sind die ganzen reversiblen Ursachen durchgegangen, keine Rechtsherzbelastung, kein Hinweis auf Pulmonalembolie. Hypovolem, Blutung, also der HB war immer stabil, auch in den Astrups, die wir da regelmäßig kontrolliert haben. Myokardinfarkt, an das haben wir natürlich auch gedacht, nur Lyse, also Herzkatheter in dem Zustand oder unter den Bedingungen bei uns im Haus nicht möglich. Lyse mit der Blutungsanamnese auch schwierig. Und da war ja noch was im Bereich der rechten Nebenniere. Und im Endeffekt hat das die Obduktion dann gezeigt, was die Ursache war. Also ja, sie hatte einen Hinterwandinfarkt, also einen Innenschichtinfarkt. Sie hat ein Lungenödem gehabt, Stauungsorgane, aber die Ursache für das Ganze dürfte ein Pheochromozyton gewesen sein, im Bereich der rechten Nebenniere. Es wird wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem Sturz gestanden haben, den sie vor 4 Wochen davor hatte und dass es das wahrscheinlich exazerbiert hat. Und sie ist dann leider nicht zum Arzt gegangen und wir sind dann eigentlich die ganze Zeit der Diagnostik hinterhergehinkt. Wir hatten auch keine Zeit, irgendwelche anderen Laborwerte noch zu erheben oder eine weitere Diagnostik zu machen. Ja, also das waren meine 2 Fälle. Ich hoffe, dass ich ein bisschen zeigen konnte, dass bei uns im Haus, also dass man in manchen Versorgungskrankenhäusern nicht alle Möglichkeiten immer zur Verfügung hat, dass man oft schnell reagieren muss, dass manche Entscheidungen vielleicht doch falsch sind. Ja, und ich glaube, nach dem Nachmittag heute brauche ich das eigentlich nicht mehr zu zeigen. Also wenn man Hufgetrampel hört, sollte man vielleicht doch manchmal an ein Zebra denken. Und danke für die Aufmerksamkeit.